Laura, aus Gründen, die ich hier jetzt nicht weiter auffächern möchte, wird es heute um folgende Dinge gehen. Es geht um Drogen. Es geht um Diebstahl. Und diverse andere Dinge. Bist du bereit?
Ich bin bereit. Let's go.
Okay, los geht's. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode der zweiten Staffel Rabe und Kampf. Mein Name ist Melanie Rabe und da draußen im digitalen Podcast-Studio befindet sich die großartige Laura Kampf.
Hallo!
Laura, wie geht's dir heute?
Mir geht's gut. Ich bin echt erschöpft von der Woche, muss ich sagen. Dabei habe ich wieder das Gefühl, dass ich überhaupt nichts gemacht habe. Aber es ist gerade so viel im Aufbau. Habe ich aber oft am Anfang des Jahres. Diesmal ist natürlich der Unterschied, dass der Felix ja da ist, mit dem ich gerade die ganzen Videos mache. Und es ist einfach so geil. Es ist so eine Erleichterung und alles geht so viel schneller und ich habe die ganze Zeit Wochenende und ich habe freitags ab nachmittags frei und so. Es ist wirklich total irre. Es ist total gut und trotzdem bin ich so erschöpft, dass ich manchmal vielleicht auch denke, vielleicht bin ich jetzt zu entspannt und komme nicht mehr in meinen also weißt du, so der mein Bild ist ja, ich laufe den Berg runter und darf nicht hinfallen und jetzt ist das halt gerade geworden und jetzt habe ich halt diesen die Erdanziehungskraft zieht mich nicht mehr runter und ich muss rennen, sonst muss ich so aus eigenen Stücken. Das ist halt so ein bisschen anstrengend.
Ist das komisch? Ich glaube eher, dass du jetzt einfach mal müde bist, weil du die ganzen letzten Jahre, es waren ja nicht Wochen oder Monate, sondern Jahre, so viel gearbeitet hast, dass du jetzt halt so kumulativ einfach mal so die Müdigkeit hast, die normale Menschen wie ich einfach regelmäßig nachts oder am Wochenende verarbeiten.
Oder das. Aber ich finde es auch einfach, das Tolle ist ja, ich habe ja trotzdem es... ich mache ja die ganze Zeit was, nur dadurch, dass halt so viel von dem, was ich noch zusätzlich gemacht habe, Filmen, Schneiden und auch dieses Bauen und Dokumentieren gleichzeitig. Es ist jetzt nicht so, es arbeitet eine Person mehr daran, deswegen habe ich nur noch halb so viel Arbeit. Ich habe wirklich das Gefühl, ich habe nur noch ein Viertel der Arbeit, weil ganz viel Energie immer draufgegangen ist bei dem Wechsel zwischen, jetzt bin ich vor der Kamera und baue das und dokumentiere den Schritt und konzentriere mich auf das Problem-Solving von dem Projekt. Okay, das war jetzt eine Sekunde, jetzt wechsle ich wieder hinter die Kamera und habe den Film im Kopf, die Story, wo muss ich jetzt hin, was war das letzte Bild, womit kann ich anschließen, wie ist denn hier eigentlich das Licht, bla bla bla. Okay, das eine Sekunde, jetzt wechsle ich wieder vor die Kamera, was war das letzte, was ich gemacht habe, okay, da muss ich jetzt irgendwie nochmal zeigen, mit welcher Maschine ich jetzt drehe. Boah, und dazu dann halt noch dieses ganze banale Werkstattzeug, sind die Akkus geladen, habe ich alle Schrauben da, wo ist eigentlich das Werkzeug, funktioniert das jetzt, Staubsauger ist voll, bla, irgendwas ist dreckig, Licht ist ausgefallen, das ist ja auch noch irgendwie so eine, das reißt einen ja auch noch mal raus und dieses kontinuierliche Wechseln der Disziplin, das macht mich so müde irgendwie und hat halt auch wahnsinnig viel Energie gefressen. Und jetzt ist es halt so, dass der Felix da ist, der mir komplett das Mitdenken von der Dokumentation abnimmt. Ich weiß genau, dass der das voll im Griff hat. Und das Video, also er kümmert sich um das Video, ich kümmere mich ums Problem-Solving, denkt natürlich ab und zu noch ein bisschen für ihn auch mit. Und er denkt aber auch für mich beim Bauen mit, weil er halt auch bauen kann. Das ist das Geile. Super. Und wenn dann halt gute Sachen passieren, irgendwas passt völlig überraschend total gut zusammen, was nicht geplant war, dann freut er sich da genauso drüber wie ich. Und das gibt mir halt mega Schwung versus ich bin alleine, das passt gut, ich freue mich darüber und denke also, ja okay, aber weiter geht's, weißt du? Also da ist halt keine Zeit zum, also diese Energie wird nicht irgendwo hingespielt, sondern die versumpft halt einfach im Boden der Werkstatt. Und jetzt ist es halt so, ey Felix, hast du das gesehen? So krass, das gibt's doch nicht und so. Und die Energie wird mehr. Also das ist echt, boah, das ist echt so cool. Das ist echt so cool. Ich hoffe, wir können das irgendwie so beibehalten, weil das ist wie Business Class fliegen. So willst du nicht mehr Economy? Ich will jetzt nicht mehr ohne Felix drehen.
Verständlich. Hört sich sehr, sehr gut an.
Ja, ist wirklich cool. Ist wirklich cool. Super cool. Wir haben so ein Killer-Video die Woche gemacht, sorry, und dann darfst du auch mal was erzählen, aber es war so geil. Es ist einfach so ein richtig langweiliges Nerd-Thema Schmirgelpapier organisieren, weißt du?
Ich hab's auf deinem Instagram-Kanal gesehen, ich hab's total gefeiert, weil ich sagte, ja, natürlich.
Ja, natürlich.
Selbstverständlich.
Nobody cares, aber das ist irgendwie, wenn man sich dann, wenn man drüber nachdenkt, wo so die Probleme sind, ist es halt wirklich ein Problem, was schwierig zu lösen ist, Schmirgelpapier zu organisieren, nicht nur, weil es halt 1000 verschiedene Sorten gibt, sondern weil sich das auch rollt in der Feuchtigkeit. Und das ist halt das Allerschlimmste. Du hast dann halt deine Kiste mit Schmirgelpapier, es ist alles nur noch einzelne Rollen, man kann nichts mehr auseinanderhalten, du kannst es nicht mehr benutzen. Und Mel, wir haben so eine geile Lösung gefunden, die ist einfach so cool. Es sieht so cool aus. Es ist einfach eine richtig, richtig gute Lösung. Und auch noch so ein Projekt, was ich denke, okay, das können sich Leute auch echt relativ easy nachbauen. Brauchst du eine Stichsäge und los geht's. Hammer, echt. Das war so cool. Ich freue mich echt aufs Video. Und bin jetzt auch froh, dass ich
gespannt,
dass ich es schneiden muss, weißt du? Weil ich sehe es jetzt. Ich habe es jetzt Mittwoch, wir haben es an einem Tag gedreht, fertig. Jetzt sehe ich es die ganze Zeit nicht und dann sehe ich es wahrscheinlich heute Abend, wenn Felix das geschnitten hat. Und das ist dann auch wieder neu für mich. Das ist einfach nur cool. So, was hast du gemacht?
Boah, wenig tatsächlich. Ich muss auch tatsächlich überlegen, was ich gemacht habe, weil ich gerade in so einer Zwischenphase bin. Ne? Der Roman ist fertig, da passieren jetzt Dinge mit. Wir haben ein Cover, du hast es ja schon gesehen.
Ja.
Das ist immer eine aufregende Sache. Und das Blöde ist, es sind halt einfach gerade super viele coole Dinge, die passieren, die ich aber alle hier öffentlich nicht teilen darf.
Ja.
Ne? So, es gibt Verträge und es gibt Partnerinnen und Partner, die sagen, bitte teil das noch nicht. Und dann halte ich mich dann natürlich immer brav dran, aber innerlich werde ich halt wahnsinnig. Und ich hatte auch gerade direkt bevor wir angefangen haben aufzunehmen oder ein Viertelstündchen bevor wir angefangen haben, ein sehr cooles Filmmeeting. Da passieren auch super aufregende Dinge, die ich auch nicht erzählen darf. Aber das wird auch irgendwann wieder anders. Und ansonsten sammle ich gerade viele neue Ideen. Ich hatte gerade die Idee für meinen nächsten Roman. Das ist super cool, weil ich werde tatsächlich, also wir machen jetzt den Roman, den ich schon geschrieben habe, fertig. Der kommt dann irgendwann. Und dann schreibe ich aber erstmal als nächstes ein weiteres Sachbuch. Ich habe ja mit dem Kreativitätsbuch mein allererstes Sachbuch geschrieben. Jetzt habe ich ein weiteres cooles Thema für ein Sachbuch. Das schreibe ich als nächstes. Und ich habe aber schon die Idee für den Roman danach. Das heißt, die kann jetzt wirklich so in aller Ruhe vor sich hin simmern und wachsen und ich kann ganz viele Notizbücher vollschreiben, weil sie jetzt schon sich manifestiert hat, ich aber noch mega viel Zeit habe und jetzt erstmal mindestens ein weiteres halbes Jahr oder so nicht damit beginnen werde, weil ich da gar keine Zeit für habe.
Ja.
Und das ist irgendwie eine ganz coole Position gerade so, weil oft hatte ich auch dann mehrere Stoffe oder zumindest am Anfang meiner Karriere war ich manchmal auch nicht früh hundertprozentig sicher, was genau der richtige ist. Und dann irgendwann wurde es mir klar, aber das fiel mir ein, mir war sofort klar, das ist der richtige Stoff zur richtigen Zeit. Und ich habe nie den Druck empfunden, dass mir vielleicht nichts einfällt, wenn ich einen neuen Stoff brauche. Es kommt immer was, das ist nicht das Problem. Aber es ist trotzdem irgendwie ziemlich cool, viel, viel, viel zu früh zu wissen, was es ist, uns mega geil zu finden und richtig Lust zu haben, loszulegen, aber noch nicht zu dürfen.
Ja.
Wie so ein Rennpferd in der Box.
Ja, ja, ja.
Das ist die Phase gerade. Und das ist aber halt so eine Zwischenphase, die irgendwie super cool ist, weil ich mache jetzt andere Dinge. Nächste Woche bin ich mal in München für ein wichtiges Meeting. Und das ist eigentlich ganz cool, aber manchmal auch ein kleines bisschen unbefriedigend, weil ich halt meine Produktivität oder meinen Output ja immer sehr konkret bemessen kann, so wie du es an Videos bemessen kannst oder an Dingen, die sehr konkret sind und die andere Leute dann angucken können, bemesse ich meine Produktivität ja an geschriebenen Zeilen oder Seiten oder Kapiteln. Und jetzt gerade schreibe ich halt nicht so viel. Hm. Und es passieren andere coole Dinge, aber gleichzeitig bin ich immer so low-key unzufrieden, wenn ich keinen Text produziere. Halt so diese Phase, die war eigentlich, also es ist wirklich Jammern auf sehr hohem Niveau. Eigentlich ist die Phase auch mega geil. Und auch wichtig, muss ja auch sein.
Bitte was?
Und sie ist ja auch wichtig, es muss ja auch sein.
Voll, voll. Und das ist ja auch irgendwie dann so die Früchte der Arbeit ernten jetzt von deinem, also du bist jetzt halt schon wieder mit dem Kopf in den nächsten drei Büchern. Dabei ist gerade ja eigentlich die wunderschöne Phase, wo du das jetzt zu Ende gebracht hast und dann ja auch geile Sachen kommen wie Cover und dann die Produktion davon, das stelle ich mir auch super spannend vor, ne? Das dann das erste Mal in der Hand zu haben und dann promoten und so, das ist ja auch mega geil.
Ja, vor allem hast du mir gerade mit dem, was du gesagt hast, direkt die Außensicht eröffnet. Wenn ich mich gerade nicht freue, sondern mich nur darüber ärgere, dass ich gerade keinen Text produziere, dann verhagle ich mir die Ernte.
Ja.
Ich totale Null. Ja, völlig, ne? Also total, das ist ja das, was man eigentlich, worüber man sich eigentlich freuen sollte. Total richtig. Das stimmt.
Ja, cool. Ah, du freust dich da ja auch drüber. Ah, hast du schon Champagner getrunken eigentlich?
Nein, ich habe hier noch einen Tee. Ich wollte gleich noch zum Sport gehen tatsächlich.
Aha,
Aber nächstes Mal, falls wir nächstes Mal Freitag ein bisschen später aufnehmen können, dann werde ich auf jeden Fall ein Bier trinken.
Ja,
Bier.
Gerne.
Wie's, ursprünglich geplant.
Will ich immer für zu haben. Ja, stimmt. Eigentlich hatten wir geplant, uns immer ein Bier zu trinken, ne, wenn wir einen Podcast aufnehmen. Ja, hat noch nicht geklappt, aber können wir ja dranbleiben.
Unbedingt. Ja. Es ist ja noch früh. Es ist, wenn wir irgendwann mal abends aufnehmen, es ist ja gerade mal 20 vor vier. Kein Bier vor vier.
Wobei, da muss ich ja wirklich sagen, ich will jetzt hier nicht unnötig Alkohol promoten, aber ich finde, so ein Bier zu einer bescheuerten Uhrzeit ist viel geiler als ein Bier um 8, oder?
Das stimmt,
ja. Ein Bieruhr um 8, ihr wisst, was ich meine. Ich habe wirklich noch nichts getrunken. Nee, aber so
Beer
ein so,
o'clock.
Genau, so ein Mittagsbier oder so auf dem Festival, wenn man gerade aufsteht und dann so, ja, oder so mal ein Bier trinken, das sind irgendwie die... Das sind irgendwie die besten Biere.
Ja, total. Vor allem, wenn man das halt nie macht. Und wenn man das mal macht, ist es halt super luxuriös und seltsam. Und
Da hat mein Bruder auch mal was total Cooles gesagt oder was Kluges. Wir haben ja beide früher wahnsinnig viel geraucht, mein Bruder und ich. Und dann Gott sei Dank aufgehört, was ich auch immer noch jeden Tag feier. Wirklich, es vergeht wirklich fast kein Tag, wo ich nicht denke, boah, ich bin so froh, dass ich jetzt nicht rauchen muss. Also ich bin wirklich überzeugte Nichtraucherin jetzt. Aber manchmal, wenn ich mit meinem Bruder zusammensitze, dann so, boah, weiß noch, wie viel wir früher geraucht haben, bla bla bla, und jetzt eine rauchen, la 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 la. Ich glaube, das wird halt auch nie wieder weggehen. Jedenfalls meinte mein Bruder irgendwann so, boah, Laura, wir haben die coolsten Zigaretten geraucht. Wir haben im Taxi geraucht, wir haben im Flugzeug geraucht, wir haben im Kino geraucht. So, als das alles noch ging, was man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen kann.
Hat recht.
Und jetzt kannst du halt draußen rauchen. So. Bist halt auf einer Party, die draußen in der Kälte steht im Regen und rauchen muss, ist voll assig. Also die Zeit des Rauchens ist einfach für alle vorbei, offiziell. Es waren die 90er, es waren die 80er.
Ja,
danach
das ist
Gott sei Dank das Thema durch.
Völlig. Ich finde auch, mega, mega klug, was dein Bruder sagt. Und du hast mir quasi, ich war ja nie wirklich Raucherin, ich war so eine Partyraucherin, ne? So in den 90ern oder Nullern, aber hab nie so richtig, richtig geraucht. Und finde es im Nachhinein auch irgendwie krass, dass man das so abkonnte. Irgendwie in den Club gehen, ist total verraucht. Du liegst danach irgendwie, wenn du ein bisschen längere Haare hast, irgendwie, wenn und sie nicht abends noch sofort wäschst oder mitten in der Nacht in so einer ekligen Wolke aus kaltem Rauch. Und ich hatte immer, wenn du irgendwo tanzen warst und nackte Arme hattest, du hattest ja immer Brandwunden auf den Armen und fandest es total normal, wenn irgend so ein besoffener Typ sich umgedreht hat und dir versehen irgendwie eine kleine Brandwunde verpasst hat mit seiner Kippe. Und Entschuldigung, nee, kein Problem, weil ist ja normal, alle machen das. Alle verpassen mir hier Lungenkrebs und ich habe Brandwunden an meinen Armen.
Stimmt.
Und ich finde das in Ordnung. Was war denn los in den 90er Jahren? Ich verstehe das überhaupt nicht mehr. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, immer wenn ich mit Leuten über das Rauchen rede, gebe ich etwas von mir, was ich von dir gelernt habe und wo ich richtig was begriffen habe über Rauchen, aber auch über andere Themen. Du hast mir nämlich mal erklärt, was so logisch ist, mir aber gar nicht bewusst war, dass Rauchen ja so eine komische Umkehrsucht ist.
Mhm.
Also das, du kannst es wahrscheinlich viel besser erzählen, aber ich erinnere es so, dass du gesagt hast, guck mal, es gibt Substanzen, die du hast so einen Normalpegel, so ein Normallevel, wie du dich fühlst, wenn du nichts genommen hast, wie du dich einfach fühlst. Und dann nimmst du, keine Ahnung, Heroin im schlimmsten Fall. Und das hebt dich für kurze Zeit auf ein höheres, sich besser anfühlendes Level.
Ja.
Oder du rauchst Marihuana und es hebt dich kurzzeitig auf ein höheres, sich besser anfühlendes Level.
Mhm.
Aber Zigaretten machen das nicht.
Nee.
Wenn du ein Nichtraucher bist und eine Zigarette rauchst, fühlst du dich grauenhaft. Das heißt, du musst deinen Körper erstmal dazu trainieren, dass dein Normalpegel niedriger ist, als es vorher war.
Ja.
Und mit der Zigarette bringst du dich auf das, was früher dein Normalpegel war.
Ja.
Und das ist total verrückt.
Das ist total verrückt. Das ist wirklich total verrückt. So, oh, ich bin so nervös, ich muss eine rauchen. Nein, du bist nervös, weil du geraucht hast.
Das habe ich vorher tatsächlich nicht verstanden, aber es stimmt.
Ja.
Es ist dann noch lieber, mein Plan ist halt auch, also ich nehme ja gar keine Drogen, einfach weil ich meinem Körper nichts Schlimmes zufügen will und weil ich irgendwie das Leben so halt eh schon krass genug finde. Und ich glaube, ich käme mit Drogen überhaupt nicht klar.
Ja.
Aber ich denke mir, wenn ich so 85 bin oder so, dann mal Ecstasy, dann mal Crystal Meth, weißt du so. Oder mit 90, wenn es langsam egal wird.
Ja.
Wenn der körperliche Verfall vielleicht schon ein bisschen fortgeschritten ist, dann könnte ich mir vorstellen, noch mal richtig mit LSD zu experimentieren.
Mhm. Ich weiß auch nicht, also Drogen haben für mich auch so eine ganz merkwürdige Anziehung. Ich glaube, das ist aber auch einfach so ein kulturelles Ding. So sind wir groß geworden von der Popkultur.
So
LSD-Trips sind was total Kreatives. Rockstars sind alle Alkoholiker und koksen. Und das ist alles völlig normal. Und das ist auch alles völlig cool. Und eigentlich brauchst du erst die Drogensucht und dann kannst du Künstlerin sein.
Boah, ja, schlimm. Ja.
Also irgendwie hat das für mich immer so ein, ich glaube, das ist aber normal, ne, dass so verbotene Sachen irgendwie so eine gewisse Anziehung haben.
Ja.
Gleichzeitig habe ich totale Angst davor, auf mehreren Ebenen. Und meine größte Angst ist, dass mir das halt einfach zu gut gefällt und deswegen mache ich es nicht, weil ich weiß, dass ich mich nicht im Griff habe. Das mit dem Rauchen war schon schwierig genug.
Ja.
Es ist schon schwierig genug, nicht morgens aufzustehen und ein Bier zu trinken, weil ich das so geil finde.
100%. So.
Ich kann mich jetzt nicht auf noch eine Droge konzentrieren, die ich nicht direkt morgens mache oder nicht jeden Tag.
Absolut.
Weil ich glaube, ich bin halt auch so ein Suchtmensch. Mir wird das total gut, wird das wahrscheinlich total gut gefallen. Deswegen fange ich es gar nicht erst an, weil ich selber weiß, ich kriege das wahrscheinlich nicht hin, das im Griff zu halten.
Mir geht das tatsächlich ganz genauso. Ich weiß, dass ich zu extrem neige. Ich mache entweder Hardcore-Sport oder ich mache gar keinen Sport. Ich trinke viel Champagner, weil es was zu feiern gibt, oder ich trinke gar nichts. Und ich weiß genau, das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich keine PlayStation oder sowas habe. Ich weiß, dass ich meinen Lebensunterhalt nicht mehr verdienen kann, weil ich wahrscheinlich, das Storytelling ist mittlerweile so geil. Ich weiß was es da alles gibt. Ich würde mich darin verlieren. Mhm. Und ich bin genau deswegen so diszipliniert und so vorsichtig, weil ich weiß, dass ich komplett undiszipliniert bin, wenn ich die Schleusen öffne. Die Schleusen bleiben zu. Bis ich 85 bin. Dann gehen die Schleusen auf. Dann sollten wir nochmal einen Podcast machen, wenn wir so in unseren frühen oder mittleren 80ern sind. Dann machen wir einen Drogen-Podcast.
Ja, voll.
Also Pro-Drogen-Podcast.
Genau. Also ich glaube, das ist eine gute Idee, das halt zu machen, wenn man super alt ist und denkt, das ist auch so ein typisches Raucherargument. What's the point in dying with pink lungs? So, ne? Warum
oh
soll
Gott.
Ich
das?
Total bescheuert. Aber irgendwie, wenn man halt so alt ist und denkt, komm, jetzt ist auch egal, jetzt können wir hier mal irgendwie so ein Yellow Sunshine oder wie auch immer so ein LSD-Trip heißt, das können wir uns den mal puppen. Oder wenn man aktiv seine Karriere beenden will, denke ich, könnten wir das auch probieren. Das sind so die zwei Szenarien, wo ich mir das gut vorstellen kann.
Es wäre auch unglaublich komisch, wenn wir irgendwie auf so einer Droge wären, die uns boshaft macht. Weil was ich ja ganz, ganz schlimm finde.
Meinst du Champagner? Das funktioniert bei mir nämlich ganz gut. Weißwein. Ja,
nein, du bist ein freundlicher Betrunkener. Nicht, dass ich dich schon oft sehr betrunken erlebt hätte. Aber
dann
bei mir
wir zusammen zur Schule gegangen wären.
Bei mir ist tatsächlich, ich würde niemals, also ich verstehe Leute nicht. Es gibt ja Leute, die werden ganz, ganz gemein, wenn sie Alkohol trinken. Mhm. Warum tut ihr das?
Ja.
Ich werde freundlicher und zugewandter, wenn ich Alkohol trinke.
Ja.
Deswegen finde ich das hin und wieder sehr angenehm. Aber ich würde niemals Alkohol trinken, wenn ich so ein fieser, also wenn ich schlechtesten Seiten meines Charakters, die es ja gibt, dann irgendwie wie unter dem Mikroskop, wenn ich dann plötzlich missgünstig wäre und Leute, wenn du weißt, du beschimpfst Leute, wenn du was getrunken hast, dann trink doch einfach nichts.
Ja. Das wäre dann besser.
Gar nicht.
Ja, das stimmt.
Aber diese Droge gibt es bestimmt für jeden. Und
wir
haben sie einfach
noch nicht gefunden.
Aber wie sind wir denn jetzt in so einen Drogen-Podcast abgetrifft?
Wegen dem Rauchen.
Wie kamen wir denn auf das Rauchen?
Das ist eine sehr gute Frage.
Ist ja auch egal.
Ich habe übrigens eine Angewohnheit, das möchte ich jetzt mal erzählen. Ich bin ja jetzt in der Pandemie nicht mehr so viel geflogen, deswegen hat sich das nicht mehr so oft ergeben. Und ich habe es auch ehrlich gesagt total vergessen. Ich weiß auch nicht, also es ist auf jeden Fall ein Kavaliersdelikt. Ich fange mal so an. Aber immer wenn ich fliege, klaue ich den Aschenbecher aus der Flugzeugtoilette.
Wirklich?
Ja, ich kann nicht anders. Zum einen denke ich, warum zur Hölle ist hier noch ein Aschenbecher? Wie alt ist dieses Flugzeug? Weil Rauchen in Flugzeugen ist schon voll lange verboten.
Sehr lange. Mir war gar nicht klar, dass sie da noch...
Was ist das für ein Oldtimer hier?
Mein Gott, wo sind die denn nur? Wie sehen die aus? Ich weiß das gar nicht.
Die sind, wenn du auf der Toilette bist... Das ist ja diese Falltür und die sind in der Falltür drin, unter dem Riegel, wo du es abschließt. Und es ist so ein kleines silberne Klappe, die du so ausklappen kannst. Wie so eine, nicht irgendwie so ein aktiver Aschenbecher, wo du von oben rein aschst, sondern du kannst es halt wie so eine kleine Schublade so ausklappen. Und da ist halt auch eine Zigarette mit diesen drei Rauchdingern drin. Und es ist genau auf Augenhöhe, wenn man auf Klo sitzt. es ist quasi Instinkt, dieses Ding zu klauen. Weil es braucht ja auch keiner. Und also ich denke immer, dass das halt so ein, es ist besser, wenn es nicht da wäre. Und deswegen glaube ich dir.
Genauso wie. Ich ziehe die Frage zurück. Wir sollten hier nicht sagen, wie viele du schon hast.
Nee, das sage ich nicht.
Nee, sag nicht. Das kannst du mir nachher ins Ohr sagen.
Das hat irgendwie einen Zusammenhang. Ich weiß nicht genau, was es ist. Vielleicht ist es auch so ein Kindheitsding, weil meine Mutter geraucht hat, auch in meinem Auto geraucht. Und die hat dann immer diese Zigarettenanzünder-Dinger, die ist im Auto. Auch völlig normal. So, ja. Jedes Auto kommt mit einem Zigarettenanzünder, da ist eine rauchende Zigarette drauf. So, natürlich, es gibt ja auch eine Handbremse und eine Hupe. So, was hat denn das damit zu tun? Und die, wenn ich auf dem Schrottplatz bin, nehme ich mir immer die Dinger raus, die ja auch immer seltener werden.
Ja, stimmt.
Und da von diesen Zigarettenanzündern habe ich bestimmt, weiß nicht, 40 Stück oder so.
Krass.
Und die Zigarette sieht doch immer so ein bisschen anders aus. Also das ist halt so ähnlich wie die diese Flug hier im Falle eines Notfalls, was im Flieger sitzt, ist ja immer so ein One-Pager. Die sehen ja auch immer ein bisschen anders aus, von Airline zu Airline unterschiedlich. Und das macht's ja aus, dass du die dann auch sofort klauen willst, weil es halt so einen Sammelcharakter kriegt, wenn irgendwas, der gleiche Gegenstand immer ein bisschen anders aussieht. Mm. Deswegen sammle ich auf jeden Fall diese Zigarettenanzünder. Die Aschenbecher sehen allerdings immer gleich aus.
Egal, kommt trotzdem mit. Krass.
Ja, sorry. Naja, gut.
Ich finde das total in Ordnung. Ich habe übrigens noch nie in meinem Leben etwas geklaut.
Wirklich nicht?
Ich habe mal gelesen, dass jeder schon mal etwas geklaut hat. Und wenn es was ganz, ganz Kleines ist, dass das so ein ganz normaler, dass es ganz normal ist, meistens als Kind, was Kleines, ein Lolli oder irgendwas im Büro. Aber ohne Witz, ich habe noch nie in meinem Leben was geklaut. Noch gar nichts.
Krass.
Noch nie. Ich verstehe den Appeal nicht. Also ich komme nicht auf die Idee. Aber ich habe zum Beispiel auch gar keine Sammelleidenschaft.
Ich denke ständig drüber nach, was ich alles klauen könnte. Es ist so. Ich mache es dann nicht, aber ich denke permanent so. Kannst du klauen. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich bin voll Winona Ryder, weißt du? Das wäre so mein Ding, wenn ich mal ausbreche, dann lasse ich mich beim Klauen erwischen. Hundertprozentig.
Sensationell. Vielleicht gehe ich jetzt anders durch die Welt. Vielleicht fallen mir diese ganzen geilen Opportunities auch einfach nicht auf. Vielleicht ändert sich das heute.
Ja.
Wenn es jetzt noch weiter eskaliert, müssen wir diesen Podcast zum ersten Mal schneiden.
Ja, wir hören jetzt auf. Wir hatten jetzt schon Drogen und
Klauen.
Oh,
wir haben so einen richtigen Crime-Podcast, aber einen, wo wir uns über jedes Crime einfach nur lustig machen. Ich weiß nicht, ob das ein guter Engel ist für uns.
Vielleicht
sollten wir
nicht über
Kultur sprechen.
Nee, sollten wir nicht, weil wir haben ja gesagt, das ist hier unser Kneipengespräch-Podcast.
Ja, das stimmt.
Und das,
what happens
in a Kneipengespräch, stays in a Kneipengespräch.
Ich habe versucht, zum Kino überzuleiten, aber du hast es einfach sofort im Keim erstickt.
Entschuldigung, ich war gestern auch im Kino. Wir wollten ja über Dingsbums sprechen.
Nightmare Alley.
Hast du ihn gesehen?
Ja, ich habe ihn gesehen.
Und?
Ich habe ihn gesehen. Ich fand ihn gut.
Sehr gut, das hört sich aber nach einem Aber an.
Ja, aber für das Aber kann, glaube ich, der Film nichts, weil der Film ist ja ein Remake.
Ja.
Von diesem Film Noir aus den 40ern. Der heißt auf Deutsch, glaube ich, Der Scharlatan. Mhm. Und ich habe irgendwann, wir haben irgendwann hier so ein Film Noir Festival gemacht. Ist schon Jahre her. Und da haben wir auch diesen Film gesehen.
Mhm.
Und der ist halt einfach genauso. Es passiert halt einfach exakt dasselbe.
Mhm.
Und deswegen hat er mich, glaube ich, einfach nicht so total geflasht, weil die Ausstattung ist so toll und die Schauspielerinnen und Schauspieler sind so toll. Und die Geschichte ist natürlich auch super. Aber die Geschichte kannte ich schon. Und da ich natürlich am ehesten über die Geschichte funktioniere, weißt du, habe ich es einfach nur noch mal anders bebildert, aber irgendwie genauso gesehen.
Okay.
Also ich hätte, glaube ich, erwartet, dass er das irgendwie anders anpackt. Hat er aber nicht. Was irgendwie okay war und auch cool, aber ich glaube, ich hätte ihn viel mehr gefeiert, wenn ich das Original nicht gekannt hätte.
Ja, ich kannte das Original nicht und war natürlich total geflasht von der Geschichte.
Ja, ist ja auch gut. Cate Blanchett ist auch super creepy. Das möchte ich mal kurz einwerfen.
Ja.
Cate Blanchett, ey.
Wahnsinn.
Wahnsinn.
Ich muss aber auch sagen, ich glaube, ich bin da, ich bin einfach so ein Fan von seiner Ästhetik, von Guillermo del Toros Ästhetik, dass ich alles gut finde. Einfach nur wegen dem Bühnenbild, wegen den Farben, wegen diesem schmalen Grat zwischen Normalität und extremer Brutalität. Also, wenn da was brutal ist, dann trifft dich das halt so richtig in die Magengrube, finde ich. Das finde ich immer mega krass. Was ich auch extrem interessant fand, es gab halt kein Monster. Ich glaube, es gibt sonst keinen Film von ihm, wo kein richtiges Monster drin vorkommt, wo es halt nur Menschen sind, nur Menschen in Anführungsstrichen.
Ja.
Das fand ich auch cool, weil ich irgendwie davon ausgegangen bin, jetzt passiert noch irgendwas mit irgendeinem Wesen oder so. Ah. Muss ja eigentlich.
Dann war aber war halt nicht. Dieser Zirkusgeek war dann wahrscheinlich so als menschliches Monster so der Ersatz dafür.
Wobei ja das Schlimme war, dass das halt einfach ein Mensch ist, ne?
Ja, absolut.
Also das war das extrem Tragische.
Aber das wäre dann ja so eine Weiterentwicklung. Mhm. Weil das Interessante an Monstern finde ich ja immer, dass man sich selbst in denen sieht, obwohl sie erstmal nicht menschlich sind. Oder es gibt so Formen, die irgendwie so dazwischen sind. Und dann war das vielleicht wie so eine Weiterentwicklung. Vielleicht hat ihn das auch deswegen angezogen. Auch so dieses ganze, ich weiß nicht, ich finde dieses ganze Setting so spannend. Also für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, der spielt halt in so einer Sideshow, in Anführungsstrichen Freakshow, in so einem Setting. Zirkus kann man nicht sagen, ne? Dafür ist es zu abseitig. Also es gibt jetzt nicht irgendwie Clowns und schöne Seiltänzerinnen, sondern es ist halt irgendwie schon alles Seltsame, Abseitige.
Ja, ich glaube, dieses englische Carnival trifft es halt ganz gut, ne?
So, ja, genau. Das,
ich weiß gar nicht, ich glaube, diese genaue Kultur gibt es auch nicht unbedingt in Deutschland, ne? So dieses Freakshow-Ding.
Nee, ich glaube nicht. Nee, sagt mir gar nichts. Ja. Und das finde ich total spannend. Es gibt ja auch diesen ganz alten Film, noch älter als der Original, Nightmare Alley Freaks heißt der tatsächlich auch, der damals sehr kontrovers war, weil er mit echten Sideshow-Performers gedreht wurde. Ganz, ganz krasser Film auch. Ich fand ihn sehr gut und sehr thought-provoking irgendwie. Und mich zieht ja eh alles Abseitige an. Also Horror gar nicht, aber so dieses, alles was irgendwie seltsam ist oder ein bisschen weird und abseitig, finde ich total spannend. Mhm. Und alles, was irgendwie in dieser Welt spielt, muss ich immer gucken. Und ich werde auch ganz sicher irgendwann ein Buch schreiben, das irgendwie in so einer Welt spielt. Ich finde das ganz, ganz aufregend irgendwie. Ja. Weiß nicht. Weiß gar nicht warum, aber irgendwas ist da.
Aber das fand ich ganz toll und ich muss auf jeden Fall mal mehr Recherche machen. Ich habe versucht, ein paar Podcasts zu finden, aber habe nur so normale Besprechungen gefunden. Aber was ich bei Guillermo del Toro so mega finde, ist, dass das Setdesign immer sehr vielsagend ist. Man sieht es aber oft gar nicht, wenn man nicht weiß, was da passiert. In Crimson Peak war das, glaube ich. Da, ich weiß gar nicht mehr den Kontext, aber eine Darstellerin oder ein Charakter wurde krank. Mhm. Und es gibt halt eine Zeit, bevor sie krank wurde und dann eine Zeit, als sie krank war. Ich habe so lange her, dass ich den Film gesehen habe, deswegen weiß ich jetzt nicht mehr genau den Kontext.
Ich glaube, ich kenne ihn gar nicht. Mit wem ist denn der Crimson Peak?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Okay, aber ich kenne ihn gar nicht, aber egal.
Ja, mir fällt jetzt gar kein Schauspieler ein oder Schauspielerin. Jedenfalls, eine Frau wird krank und in der Zeit davor, sie leben halt in so einem riesigen Haus, in der Zeit davor ist alles normal, in der Zeit danach sind alle Möbel in dem Haus 30% größer gebaut, damit sie kleiner wirkt.
Genial.
Und das sind so Sachen, das ist extra so, dass du das nicht siehst. Das ist halt so unterschwellig, dass man es nicht merkt, aber man merkt es trotzdem. Aber erst wenn einem gesagt wird, alle Möbel sind nochmal neu gebaut worden, genauso. Das sind so die Details, die ich liebe. Das finde ich so cool.
Super cool. So genau ist auch ganz toll.
In 7, da habe ich ja schon öfter von erzählt, ne, dass dieser Film mich so geflasht hat als Kind und auch echt beeinflusst.
Ja.
Weil dieses Set-Design auch so exzessiv war. Die Tagebücher von dem Killer sind teilweise echte Tagebücher oder echte Abschiedsbriefe von Leuten, die in der Todeszelle saßen. Die haben extra uralten Tesafilm gekauft, der schon so eklig halb nur noch klebt und gelb ist und haben halt super viel mit Schriften experimentiert, hatten einen Typografen da, der sich für den Killer eine Schrift ausgedacht hat, die so immer gleichbleibend und so perfide, klein und ganz genau und dann Zeile für Zeile für Zeile für Zeile, immer so ohne Regung, ohne große Ausbrüche, immer das Gleiche und nur so runtergeschrieben. Ich fand das so cool. Ja, das sind so die Infos, wo ich denke, da sind halt Leute am Werk, denen das alles bedeutet, so die diese Geschichte so krass durchdacht haben, die jahrelang nur über diese Geschichte nachdenken und das ausschmücken und ausschmücken und ausschmücken. So. Und ich selber konsumiere das jetzt in 1,5 Stunden und schluck das einfach so runter. Aber da haben halt zig Leute jahrelang dran gearbeitet und sich richtig Gedanken gemacht. Das finde ich halt immer so mega cool.
Ja, das finde ich auch mega cool. Und das finde ich auch fast irgendwie rührend. Also allein der Gedanke, dass das passiert. Hm. Und dann tut es mir immer so leid, wenn ich das nicht wirklich wahrnehme. Aber gleichzeitig sind diese Dinge auch manchmal gar nicht dazu da, dass man sie bewusst wahrnimmt. Aber es erzählt einem ja im Hinterkopf was über eine Figur oder irgendwie nimmt man es ja doch auf. Ne?
Ja.
War das nicht auch in irgendeinem... war das vielleicht Final Destination, wo du irgendwie, wenn der Tod naht, sind die Bilder plötzlich beklemmt und du weißt nicht warum. Und sie haben es irgendwie so gemacht, dass die Räume plötzlich nicht mehr rechtwinklig sind, sondern ganz leicht falsch.
Quatsch,
weiß nicht, ob das Final Destination war, aber habe ich dann mal gelesen und ich konnte es total nachvollziehen, dass ich irgendwie, dass mein Gehirn irgendwie schon die Botenstoffe für Gefahr ausgeschüttet hat, obwohl noch gar nichts passiert ist. Und zwar nicht die Musik, sondern irgendwas im Bild. Und irgendwie sahen die Räume nicht mehr so aus, wie sie aussehen müssten. Also irgendwas war verschoben. Ich glaube, das war ein Final Destination. Finde ich auch eine super Idee. Ich versuche das auch immer mit Sprache zu machen, dass dann die Sprache sich plötzlich verändert.
Ach, echt?
So unterschwellig, dass man so unterschwellig irgendwie plötzlich so Marker setzt, dass plötzlich so Worte, die einen irgendwie stören, kommen und so. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, aber ich mache das tatsächlich.
Okay, kannst du so ein Beispiel? Fällt dir irgendwie so ad hoc oder willst du es gar nicht so sehr verraten?
Ich ärgere mich gerade jetzt schon, dass ich es gesagt habe, deswegen will ich jetzt nicht diese Worte sagen.
Cut.
Die ich mag, genau. Also müssen wir nicht schneiden, aber ich glaube, wer das jetzt hört und dann das nächste Mal ein Buch von mir liest, wird dann immer nach diesen Worten suchen. Und das wäre schade.
Sind das denn, ich frage jetzt nicht mehr, ne, aber das finde ich natürlich super interessant. Ist es immer das gleiche Wort?
Nein, gar nicht. Aber es ist jetzt auch gar nichts Besonderes, dass Sprache sich ändert, wenn Situationen sich ändern oder wenn man irgendwie prime möchte für irgendwas anderes, wenn man unterschwellig schon irgendeine Bedrohung auslösen will, obwohl noch gar nichts passiert ist oder so. Das macht man auf ganz viele unterschiedliche Arten. Aber ich mache das auch manchmal mit Worten, die,
super spannend. So. Ich war gestern auch noch mal im Kino. Ich war jetzt 3 Donnerstage in Folge im Kino.
Geil, ich war gestern auch im Kino, aber erzähl du mal, was du geguckt hast. Ich habe Tod auf den Nil geschaut.
Ich auch.
Hör auf.
Bist du auch eingepennt?
Nein, ich bin nicht eingepennt. Aber ich habe mich einfach nur berieseln lassen.
Okay.
Ja.
Boah, mir war so langweilig, muss ich leider sagen. Ja. Mir war so langweilig. Und diese CGI-Szenerie, die offensichtlich extra so billig gemacht war, weil das war ja, ich verstehe gar nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Das sah ja alles aus wie so ein kitschiges Bild, was man bei Ikea kaufen kann, weißt du, so ein geairbrushte Ägypten-Lunch. Also ästhetisch fand ich das katastrophal. Ich habe mich richtig angegriffen gefühlt und bin dann aus Selbstschutz eingeschlafen.
Oh, das tut mir leid.
So schlimm war der Film jetzt nicht. Aber ich fand es halt hässlich.
Ja, also ich fand ihn gar nicht schlimm. Aber er war jetzt halt in keiner Form herausragend. Aber er war genau das, was ich gestern Abend sehen wollte.
Okay.
Es ist so anstrengender Tag, die ganze Zeit durch die Gegend gerannt und dann relativ früh ins Kino. Und davor einen Teller Pasta gegessen und ich habe da einfach drin gesessen, mich berieseln lassen. Mm. Und was für mich ganz cool war, aus einer völlig anderen Richtung her, ich liebe Agatha Christie. Sie haben eine Agatha Christie-Verfilmung, hat wahrscheinlich jeder auch schon gelesen. Ich habe alles von ihr gelesen und sie hat ja irgendwie den Whodunit einmal so komplett durchgespielt. Ne? Mm. Also jede Möglichkeit gab es eigentlich schon mal bei Agatha Christie und deswegen ist es für meine Begriffe völlig müßig, weiter Whodunit zu schreiben, deswegen mache ich das auch nicht. Aber den kannte ich noch nicht. Also das, obwohl das einer ihrer bekanntesten Stoffe ist, habe ich es nie gelesen. Und ich kannte auch diese alte Verfilmung mit Peter Ustinov nicht. Und wusste überhaupt nicht, worum geht's eigentlich in Tod auf dem Nil. Und dann war das halt einfach so ganz klassisch. Und ich habe mir das irgendwie interessiert angeschaut. Und ich mochte irgendwie die meisten der Darsteller und ich gucke mir Gal Gadot so gerne an.
Ja,
und,
das stimmt alles.
Und ich mochte irgendwie dieses, dass es so altmodisch ist, dass sie aber trotzdem, was ja gerade häufig so ist, was ich aber immer wieder cool finde, dieses Colorblind Casting, dass irgendwie die Leute so divers aussehen wie heute, wie in Hamilton oder so, obwohl es so ein klassischer Stoff ist, wo eigentlich das wahrscheinlich nicht so wäre. Und irgendwie hat er mich sehr angenehm berieselt. Mhm. So, also es ist überhaupt nichts, was man sehen muss. Mhm. Aber ich fand ihn gar nicht super schlecht oder so. Ja. Gar nicht.
Vielleicht, weil ich einfach zu müde bin, deswegen eingeschlafen. Und wie gesagt, diese CGI-Ästhetik, das ist einfach nicht meins. Ich glaube, das ist das was man halt mag oder nicht. Ja. So wie Autotune bei Musik. Ja. Und wenn man wenn man so empfindlich ist wie ich bei solchen Sachen, dann kann man halt can't unsee it. Und dann habe ich nur noch darüber nachgedacht.
Total nachvollziehbar. Du hast doch einen viel höheren ästhetischen Anspruch als ich. Weil ich komme eher vom Storytelling und denke dann nur, ich kann über andere Dinge hinwegsehen. Ja. Und wenn mich aber an der Story was nervt oder ich denke, der Charakter wird das doch niemals machen, das ist doch...
Ja.
Dann ist dann sofort vorbei. Dann schaffe ich dann einen Fluchtschlaf einfach.
Was ich richtig cool fand, was ich normalerweise, wo ich gar nicht drauf achte und was mich auch nicht so kriegt, war die Choreografie der Tänze. Die fand ich cool.
Stimmt,
also man hat halt ja. so voll diese Anziehung gemerkt. Und ich fand, das war halt irgendwie ja. mit dem Kostüm und der Musik zusammen, hat das ja. super funktioniert, wie die getanzt haben.
Ja, das war cool.
Da
das
war
stimmt. Voll allerdings gibt es so eine Tanzsequenz relativ am Anfang. Ich werde natürlich den Film nicht spoilern, aber ich habe durch die Tanzsequenz das Ende erraten, die Auflösung erraten. Ach, krass, ich habe okay. diesen Tanz, du weißt ja, was ich meine.
Ja,
ich habe diesen
ja.
Tanz gesehen, habe gedacht, ah, alles klar. Ich
okay.
weiß, wer okay. der Mörder oder die Mörderin ist.
Aber du bist auch so gut da drin, ne?
Ja, ich mache halt irgendwie wenig ja. anderes. So.
Ja.
Aber ich finde, also das fand ich aber halt auch cool, weil ich finde, so ein klassischer Whodunit, so ein richtiger Krimi ist ja witzlos, wenn du es gar nicht wissen kannst. Dann mhm. ist es irgendwie witzlos. Aber
das
wenn irgendwas es dir zeigt auf irgendeiner Ebene,
ja.
dann freue ich mich am Schluss. Und mir ist auch total egal, ob ich es erraten habe, weil ich gucke ja nicht den Film, damit ich auf gar keinen Fall vorher das Ende weiß,
ja.
Sondern auch aus anderen Gründen. Und das fand ich bei dem Film ganz gelungen, dass sie uns das tatsächlich gezeigt haben, aber wir es wahrscheinlich nicht gesehen haben. Und am Schluss konnte man es dann wissen. Das finde ich immer cool so.
Das ist ja auch das, was oft im Film für diese wahnsinnige Spannung sorgt, wenn man, also wenn es ein bisschen offensichtlicher noch ist und man weiß mehr als die Schauspieler.
Ja.
Und dann so dieses Kasperle hinter dir Phänomen
genau.
in Jurassic Park, wenn du diese Zwischenschnitte hast, so du weißt, der macht den Strom an und das Kind fummelt dann noch an den Kabeln rum.
Ja.
Und man ist halt so gegeneinander geschnitten. Also das ist ja irgendwie dieser Wissensvorsprung vor den Schauspielern. Das finde ich auch immer echt super, also ja, das
total.
Ist halt einfach eine gute Methode.
Es ist auch tatsächlich die klassische Definition von Suspense, ne? Wie bei Hitchcock oder so. Die Figur sitzt am Tisch, you care for him or her, und unter dem Tisch ist eine Bombe und du weißt
ja.
das und die Figur weiß es nicht. Das ist so wirklich der Klassiker,
ja. Ja.
wie man Suspense lernt. Ja, mag ich auch total gerne.
Ja, das ist halt echt cool, dass du da ja irgendwie, du hast die Vokabeln dafür, ne? Du kannst das dann auch immer richtig gut beschreiben. Für mich ist das halt immer so, ja, stimmt. Und bei dir ist so, ja, ist halt irgendwie Schriftsteller 101. Das lernst du in der ersten, im ersten Semester.
Wobei ich das ja auch genauso Autodidaktin bin wie du. Ne? So ein paar Dinge kriege ich dann mit, aber ganz, ganz viele Dinge mache ich die ganze Zeit und weiß halt auch nicht, wie die heißen.
Mhm.
Und dann irgendwann sitze ich irgendwo und irgendwer wirft das so ein und ich tue dann so, als wüsste ich ganz genau, wovon die Rede ist. Aber das ist dann so der Nachteil daran, nie irgendwie eine Schreibschule besucht zu haben. Also ein paar Dinge weiß ich aber auch zum Teil eher aus filmwissenschaftlichen Seminaren, die ich zufällig mal besucht habe, als ich an der Uni war oder so. Also ich bin relativ ahnungslos. Ich mache halt eher, statt mir Gedanken darüber zu machen, wie ich es machen könnte.
Würdest du dir manchmal wünschen, dass du halt in so eine Schreibschule gegangen wärst?
Eigentlich
Schreibschule,
nicht.
Das hört sich jetzt an wie
ja.
Hogwarts, ne? Also wie nennt
ja.
man das denn in echt?
Es gibt halt so Creative Writing Workshops und
ja.
es gibt halt Literaturinstitute. Ich würde mir gar nicht wünschen, dass ich da hingegangen wäre, weil ich halt irgendwie das schön finde, einfach so meinen Stil entwickelt zu haben. Und weil ich glaube, dass ich habe halt so meine eigene Schreibschule gemacht, in dem ich einfach extrem viel gelesen habe. Und ich glaube, wenn es dich eh hinzieht zum Lesen, zum Text, zum Schreiben, zu Geschichten und du da eh irgendwie ein gewisses Talent für hast, dann kann man sich das auch irgendwie selbst erarbeiten. Und ich glaube tatsächlich, nichts schult einen besser, als ganz, ganz viel und ganz, ganz breit zu lesen. Und dann weiß man einfach irgendwie intuitiv, wie so ein Bogen funktioniert und wie man das macht. Und so ein paar Techniken kann man sich dann vielleicht noch drauf schaffen. Aber ich wollte halt nie schreiben wie alle.
Mhm.
Und ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass alle, die irgendwie diese Laufbahn durchlaufen haben, das tun. Auch ganz, ganz viele SchriftstellerInnen, die ich sehr bewundere, kommen von Literaturinstituten. Aber für mich war dieser Weg, glaube ich, der richtige. Having said that, fände ich es natürlich cool, einfach für generelle Angeberei und Schlaumeierei, wenn ich dann noch irgendwie fitter wäre. Aber
ja.
ich glaube nicht, dass das für mein Schreiben in dem jetzigen Stadium, ich habe schon so viel geschrieben in meinem Leben, dass das noch einen großen Unterschied machen würde. Also ich finde weiter lernen immer super, aber ich sehe es nicht, dass ich jetzt nochmal an ein Literaturinstitut gehe oder so. Ich glaube, das werde ich
ja.
nicht mehr machen.
Ja.
Schreibe ich lieber ein Buch in der Zeit, habe ich auch was gelernt.
So,
klingt total
ja.
arrogant. Ich meine es aber gar nicht
arrogant.
Nein,
ich sehe das
genauso.
Ich
habe einfach einen anderen Zugang.
Ja.
ja,
ich sehe das genauso. Vor allem, was du gerade meintest mit der Intuition, ich finde, das ist eher das Wichtigste.
Ja.
Zumindest in dem, was ich mache. Intuition, Bauchgefühl und einfach die ausprobieren, keine Angst vorm Scheitern haben, das einfach mal so machen und anzufangen, ohne zu wissen, wie es aufhört. Das
ja.
sind so die wichtigsten die wichtigsten Skills für das, was ich mache. Und das sind alles Dinge, die einem niemand beibringen kann. Ganz im Gegenteil. Stimmt. Eher, dass es halt so verkompliziert wird, verkopft wird. Oder so dieses typische Handwerker-Ding, so, da geht so nicht, das kannst du ja so nicht machen, ne?
Ja.
Und da bin ich einfach sehr, sehr froh, dass ich das nicht habe. Aber auch, wie du sagst, klar, irgendwie wäre es auch cool, wenn es halt einfach so dieses Diplom gibt, was man dann halt zeigen kann und dann wird man auch ernst genommen.
Ja,
und meine
genau.
Güte, jetzt alle ruhig jetzt mal. Ich weiß schon, was ich tue. Das gibt's dann halt nicht, ne? Wenn ja. man sich so da durch MacGyvert hat, dann gibt es halt kein Diplom.
Ja, aber ist jetzt auch egal.
Ja, doch, voll. Nee, voll. Ich glaube, dass das halt der längere und härtere Weg ist.
Ja.
Aber auch der am ehesten dafür sorgt, dass man eine eigene Handschrift bekommt und einen eigenen Stil. Weil es halt eben relativ unverfälscht ist. Und weil man sich die Lehrer selber aussucht. Ne? Das ist halt grundsätzlich auch ein Problem, was ich halt mit der Schule immer hatte. Du kannst ja weder die Fächer noch die Lehrer aussuchen.
Ja.
Und das ist dann halt schon mal, das war für mich halt schwierig.
Ja. Oh man, ey.
Ja. Hast du denn ein Positives der Woche? Ist irgendwas, was doch krass passiert ist?
Da fällt mir auf jeden Fall was ein, aber es gibt diese Woche tatsächlich auch ein ganz krasses Negatives der Woche, was mich nicht persönlich betrifft, aber meine Branche. Ich weiß nicht, ob du es in der Presse mitbekommen hast, dass die Leipziger Buchmesse schon wieder ausfällt. Mm. Und das ist halt wirklich so eine richtige Katastrophe einfach, ne? Weil, ey, wenn mir das... Also als Corona kam und die Leipziger Buchmesse, die traditionell immer März ist, als beschlossen wurde, dass die ausfällt, konnte ich das nicht glauben. Das war für mich ein so außerweltliches Ereignis, dass die Buchmesse nicht stattfindet. Also das konnte ich wirklich gar nicht fassen. Und es war natürlich total verständlich und total richtig sicherlich auch. Und ich fand es nicht unnachvollziehbar, ich fand es einfach nur überwältigend krass, dass die Buchmesse nicht stattfindet. Und dann dachten wir alle, alles klar, dann 2021 ist natürlich dann auch ausgefallen. Und es gab keinen Zweifel in meinem Hirn. Ich weiß gar nicht, warum ich daran nicht gezweifelt habe, weil ich weiß ja, wie die Omikron-Zahlen sind. Aber ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass sie schon wieder ausfällt. Und als das jetzt verkündet wurde, Anfang, Mitte der Woche, dachte ich wirklich, wie krass, die letzte Leipziger Buchmesse war 2019.
Ja, ist krass.
Und dreimal in Folge ist auch die Frage, was das mit der Branche oder mit der Messe generell macht, ob die das überlebt. Ich hoffe natürlich sehr, aber ich fand es halt so krass, wie viel Arbeit jetzt 3 Jahre in Folge in etwas geflossen ist, das jetzt nicht stattfindet. Von so vielen Leuten, von dem Team der Messe an sich, von den ganzen Leuten in den Verlagen, die Auftritte da planen, die Messestände, die Lesungen, von den AutorInnen, die da irgendwie sich auf ihre Veranstaltung gefreut haben, von den Messebauern. Also alles, was da so dranhängt, das ist ja total viel und für viele wahnsinnig bitter. Und ich stelle mir das so krass vor, wenn du, ich weiß nicht, stell dir mal vor, du bist jetzt eine Debütantin oder ein Debütant und du hast, so wie es bei mir 2015 war, dein erstes Buch geschrieben und das findet Anerkennung und du freust dich drauf, das vorzustellen auf der Messe und ihr plant diese ganzen Termine und du bist wahnsinnig aufgeregt und nichts davon passiert dann. Das finde ich irgendwie so einen krassen Gedanken. Ja. Das ist wie ein Jahr lang zu proben und dann wird die Premiere aber abgesagt und es passiert 3 Jahre hintereinander. Das finde ich richtig, richtig bitter. Tut mir wahnsinnig leid für alle Beteiligten. Ich hoffe, das wird in den nächsten Jahren wieder anders.
So. Ja, das hört sich aber auch so an. Ich war noch nie da und ich habe natürlich mit der Branche jetzt auch nicht so viel zu tun, aber als wäre diese Messe wirklich tatsächlich wichtig, auch für die Newcomer und für die gerade starten.
Total.
Und bei mir ist es halt eher so in meinem Bereich, die Messen, die ausgefallen sind. Für mich persönlich hat das halt jetzt nicht so den wahnsinnigen Unterschied gemacht, weil es viel war, zumindest aus meiner Perspektive, ich würde auch niemandem Unrecht tun, aber viel habe ich das mitbekommen, dass es halt einfach reiche Geschäftsleute fliegen First Class irgendwo hin, trinken dann ganz viel Champagner und Bier und essen irgendwie unfassbar viel Essen, gehen dann abends nochmal essen und dann gehen sie nochmal essen. Dann wird nochmal zusammen gegessen und dann fliegt man First Class wieder nach Hause und man hat halt irgendwie Vetternwirtschaft gemacht.
Ah, interessant.
So, aber das sind halt auch ganz andere Messen, auf denen
ganz
ich
andere.
Dann halt war, wo ich dann auch nur ganz am Anfang meiner Karriere so, mich habe breitschlagen lassen, da mitzukommen. Und das habe ich dann halt auch die letzten Jahre gar nicht mehr gemacht, weil das gar nichts mit mir und mit meinem Business auch zu tun hat, weil das sind komplett andere Leute. Also die Maker-Szene braucht keine Messen. Das sind dann halt nur so Businessleute, die da hingehen, um Geld auszugeben.
Ach krass. Weißt ja. du? Ja, das ist und, bei uns entscheidend anders. Ja. Aber ich glaube, ich habe dich unterbrochen. Du wolltest noch irgendwas sagen.
Nee, ich glaube, ich habe alles gesagt. Okay. Ich hoffe, ich überlege jetzt gerade, ob ich wirklich so hart judgen kann. Klar, lernt man auch interessante Leute kennen und sagt, ja, bla 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 bla. Aber im Großen und Ganzen, im Großen und Ganzen hat mir jetzt aus ganz meiner persönlichen Meinung, die Messen haben mir nicht gefehlt. Im Gegenteil, ich habe immer nur Migräne gehabt auf Messen.
Oh, yikes. Ja, Buchmesse ist halt immer super. Es gibt halt die Frankfurter Buchmesse, die ist im Herbst, die ist natürlich noch größer, die ist total international, das ist die wichtigste Buchmesse überhaupt und da wird halt auch viel Geschäft gemacht, die ist auch nur am Wochenende fürs Publikum geöffnet. Dann gibt's noch die London Book Fair, da werden halt auch wahnsinnig viele Rechte verkauft und so, die ist halt auch fürs Business super wichtig. Aber die Leipziger Buchmesse ist die Publikumsmesse. Das ist die, wo du die Leute triffst und,
was ganz anderes.
Und die ganze Zeit fürs Publikum offen ist und die einfach nur Spaß ist und Veranstaltungen und Bücher entdecken. Die hat ein riesiges Lesefest dazu, Leipzig liest, wo du auch, zumindest als ich zuletzt da war, die Leute kommen einfach, brauchen für die meisten Veranstaltungen keine Tickets, einfach nur schön.
Okay, krass, ja.
Und es generiert natürlich wahnsinnig viel mediale Aufmerksamkeit für das Buch. Ne? Also irgendwie die ganzen Redaktionen wissen halt, alles klar, im März ist Leipzig, im Oktober ist Frankfurt. Und machen dann Bücher-Specials und da ist dann einfach richtig Fokus und die Sender kommen und alle, die normalerweise lieber mit Filmstars sprechen wollen, dann plötzlich nur mit Autorinnen und Autoren sprechen. Das ist halt einfach so eine geile Bühne, die aber komplett fehlt. Und es ist halt so klassischer Butterfly-Effekt. Es ist dann nicht nur die Messe weg, sondern es ist dann diese ganze mediale Aufmerksamkeit weg und ganz, ganz viele andere Dinge sind auch weg. Und 3 Jahre in Folge stelle ich mir das schon krass vor.
Ja,
ne? Und für mich egal, ich hätte jetzt kein neues Buch, ich wäre nicht nach Leipzig gefahren dieses Jahr, weil ich keinen Anlass dazu habe, aber ist, glaube ich, für ganz viele Leute ganz, ganz bitter.
Oh,
mir fällt übrigens gerade was ein, was ich gelesen habe, bevor wir wirklich mal weggehen vom Negativen der Woche und zum Positiven der Woche kommen, aber vielleicht kann man das online oder so noch finden. Ich habe letztens in der Zeit, in der Printzeit, ich weiß nicht, ob es das online gibt, ein Dossier gefunden. Die haben ja jede Woche eine große Strecke über ein Thema. Das nennt sich in der Zeit Dossier. Und das war vor ein paar Wochen über das KSK, über das Kommando Spezialkräfte. Das ist ja irgendwie diese Elite-Einheit der Bundeswehr, diese ganz, ganz krass ausgebildeten Allrounder, die irgendwie alles können, die halt diese Dinge können, die man sonst nur in krassen Actionfilmen sieht, ne? Irgendwie, die gibt's halt in echt. Heißen bei uns KSK, hatten in der letzten Zeit auch ein paar Skandale mit irgendwie Rechtsradikalismus und Extremismus.
Genommen, ne?
Schwierigen Geschichten.
Handgranaten ausgeliehen.
Ja, genau. Und Waffendepots angelegt und so.
Ja.
Und über die gab's halt dieses Dossier, was auch deswegen interessant war, weil die normalerweise natürlich sehr im Geheimen agieren, mit niemandem übers sprechen dürfen, was sie machen. Und was ich an denen so krass fand, da wurden halt so ein bisschen die Lebenswege von verschiedenen Männern, die da dabei sind, nachgezeichnet. Ganz, ganz spannende Leute, auch ganz unterschiedliche Individualisten. Und das Krasse war, die Navy SEALs, die zum Beispiel das amerikanische Äquivalent sind, alle ausländischen Eliteeinheiten haben schon große Missionen gemacht. Also die Navy SEALs, deren heiliger Gral ist Osama Bin Laden. Die haben Osama Bin Laden getötet. Und andere haben die und die Mission gehabt. Und das Kommando Spezialkräfte kommt nur selten zum Einsatz. Und so zumindest hat dieser Artikel das geschildert. Das sind diese ganz, ganz krass trainierten, unfassbar fähigen und kompetenten Männer, die Dinge können, die sonst fast niemand kann, die auch diese Werkzeuge permanent schleifen müssen, weil sie permanent bereit sein müssen. Aber es gibt halt fast nie was zu tun.
Oh Gott,
ist das Horror. Und das finde ich einen krassen Zustand, oder?
Ja, voll.
Das finde ich einen krassen Zustand. Also du darfst niemandem erzählen, was du alles Krasses machst, wenn mal was ist. Das ist ja eh schon krass genug, weil wir denken ja immer alle, wir machen die coolen Dinge, die wir machen, nur für uns. Aber natürlich braucht jeder irgendwie Lob und Anerkennung, glaube ich. Ist ja einfach menschlich.
Schon.
Und dann aber dieses Phänomen, dass du permanent trainierst und fast nie zum Einsatz kommst oder gar nicht. Das finde ich krass.
Weiß man denn dann auch, ob man so krass ist? Weißt du, ich glaube, deswegen braucht man auch den nicht den Kampfeinsatz, sondern den Einsatz seiner Fähigkeiten, um auch überhaupt zu wissen, bin ich denn jetzt wirklich so krass oder geht das jetzt halt nur, wenn ich auf so einen Gummimann eindresche?
Ja. Ja, also ich glaube, die haben schon Einsätze, aber halt super selten, was ja irgendwie wahrscheinlich auch ein gutes Zeichen ist generell. Ja. Die waren ja auch, glaube ich, jetzt in Afghanistan, ne, als da diese, will ich jetzt gar nicht von Anfang, nee, lassen wir das, sonst rante ich 80 Milliarden Stunden. Ja. Aber ich fand einfach dieses Phänomen, du arbeitest ganz, ganz hart an etwas und bist in so permanenter Bereitschaft, aber der Moment kommt einfach nicht, an dem du das rauslassen kannst, diese Energie und dieses Können. Das fand ich irgendwie interessant.
Voll, hast du
Jarhead? Tragisch.
Total tragisch. So. Hast du Jarhead gesehen, dieser Kriegsfilm? Ich glaube auch aus den Nullern.
Nee.
Es ist so ein bisschen das gleiche Thema. Also die sind halt im Einsatz in der Wüste, sind voll trainiert und ready und sind halt auch so von der Army mega geprimed auf Kampf und Einsatz und los geht's, die ganzen Waffen, geil und Panzer und da passiert halt einfach nichts.
Ach krass.
Und die drehen halt dann irgendwie so ein bisschen durch und fangen halt an, auf Kamele zu schießen. So.
Wow.
Ja, also es ist, glaube ich, schon ein ziemlich, ziemlich heftiges Phänomen. Wenn du so ein, so ein irgendwas super Spezielles kannst, was so Spezielles ist, das einfach nie passiert.
Oh Mann, ey. Gott. Ein bisschen so völlig weirder Vergleich, aber ein bisschen so kam ich mir tatsächlich vor, wenn wir jetzt vielleicht eher wieder an die Buchmesse denken und nicht an das Kommando Spezialkräfte, als ich diese 4 Manuskripte geschrieben habe über so einen langen Zeitraum, die halt einfach nie veröffentlicht worden sind. Mhm. Weißt du, du schleifst ja auch, damit es dann jemand geil findet, der es liest. Und arbeitest dran und ist dann irgendwie total antiklimaktisch, wenn es dann einfach in die Schublade geht. Und dann schreibst du das nächste und wenn du fertig bist und es genug geschliffen hast, tust du es wieder in die Schublade.
Ja, das ist ja furchtbar.
What a waste, so. Ja. Letztlich natürlich nicht, weil man lernt was, aber
Ja, also rückwärts, wie immer, so rückwärts erzählt, coole Story, vorwärts erzählt, voll schmerzhaft.
Ne? Ja, total.
Würdest du die Bücher eigentlich auch veröffentlichen noch? Oder ist das sowas, wo du sagst, das kann man dann hinterher irgendwie, wenn die Karriere beendet ist oder du nicht mehr willst oder wenn du dich in den Wald zurückgezogen hast, aber trotzdem mal noch ein bisschen, wenn du mit deinen 50 Katzen irgendwo lebst und nichts mehr machen möchtest, aber trotzdem mal so Cash brauchst, um nochmal 50 Katzen zu kaufen, dann haust du das nochmal raus.
Woher weißt du meinen Rückzugsplan?
Das hast du schon so oft erzählt.
So, siehst du. Gut, dass ich so vergesslich bin. Also ich kann mir das ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen, gar nicht, weil die Texte so schlecht wären, sondern weil ich jetzt halt, ich will halt immer das Neue erzählen. Ja. Weißt, ich habe jetzt schon diese Idee für das übernächste Buch und so und ich will das halt irgendwie alles machen, aber irgendwann, obwohl ich weiß nicht, das ist halt auch alles so dated. Also auch gar nicht nur so von dem, was ich konnte, sondern auch völlig andere Welt. Mhm. In dem ersten Buch, das ich geschrieben habe, gab es noch keine Smartphones.
Ach krass.
Weißt du, so völlig, also es ist halt schon historisch geworden. Mhm. So, das halt.
Ja, ich glaube, das ist aber sowas, was in Safe muss und was dann irgendwie, also wo es dann halt wirklich interessant wird in 50 Jahren oder so.
Ja.
Weißt du, wenn das dann nochmal auftaucht und deine Erbenkatzen dann nochmal so ein
So sieht es nämlich aus. Aber sag mal, hast du ein Positives der Woche, nachdem ich jetzt mich in negativen Dingen ergangen habe?
Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, weil ich nicht genau weiß, was es ist. Aber in Amerika gibt es so ein Streaming-Format, das heißt Roku. Und ich glaube, das ist so eine Mischung aus Netflix, Teletext und einem Amazon Fire Stick, was irgendwie die führende Streaming-Plattform wohl ist. Aber wir haben dieses System einfach nicht, deswegen weiß ich nicht genau, was es ist. Aber das ist halt so ein Stick, den knallst du in den Fernseher. Und dann hast du 1 Million Spartenkanäle.
Cool.
Und eine weitere amerikanische Sendung, die heißt This Old House. Das ist eine super alte, wie heißt das denn? Also ist eine alte Sendung, bla bla. Da geht es um Häuser kaufen, renovieren. Alteingesessen, das Wort habe ich gesucht. Und die haben auf diesem System This Old House einen Kanal, auf dem System Roku hat This Old House einen Kanal, das ist der Makers Channel. Und da werden Videos von Makern gezeigt. Ich glaube, es sind 12 Leute ausgesucht worden, die ihre Bibliothek zur Verfügung stellen. Ich bin eine davon.
Cool.
Und da läuft 24/7 laufen unsere Videos. Und man hat dann so wie bei Shark Week halt auch so Specials. Und dann gibt's jetzt 30 Minuten oder 60 Minuten Blöcke, wo dann halt dementsprechend nur Videos von mir hintereinander gecuttet laufen.
Unfassbar.
Ich find's halt so geil und ich kann's halt nicht sehen.
Aber das ist ja total cool.
Das ist, glaube ich, echt cool. Und das ist diese Woche an den Start gegangen. Ja, blöd. Eigentlich sollte das, glaube ich, auch im Januar, Anfang Januar launchen. Und dann habe ich gedacht, ach geil, wenn ich dann in Amerika bin, dann kann ich mir das mal angucken.
Ah,
hat jetzt leider nicht geklappt. Ich kann mir wirklich so wenig darunter vorstellen. Aber ich glaube, es ist eine coole Sache, weil, glaube ich, in Amerika diese ganzen Spartenkanäle eh viel besser angenommen werden als hier. 10.000 Programme zu haben, ist da, glaube ich, relativ normal.
Wahnsinn.
Und sich dann halt genau die Special Interest Sachen anzugucken. Und das finde ich voll positiv, weil ich natürlich auch gespannt bin, ob das dann, weil das Konzept ist, ist natürlich Werbung geschaltet und da kriegen wir dann halt auch Kohle für. Aber keiner weiß, wie viel. Das ist dann halt so das Ding, das wird sich jetzt in den nächsten 3 Monaten zeigen, ob das halt irgendwie wirklich cool ist, dass man da sagt, ey, mega, es lohnt sich voll, ich werde weiterhin meinen Back-Katalog da zur Verfügung stellen. Oder so, ah cool, $20 im Monat, naja, hätte ja klappen können, ne? Also das, ich werde berichten, aber ich finde das super interessant. Ich glaube, ich hatte das auch schon mal angedeutet, dass mehr und mehr nicht nur die wöchentlichen Veröffentlichungen wichtig sind, sondern auch das, was man halt die letzten 7 Jahre wöchentlich veröffentlicht hat. Also das Archiv ist einfach sehr viel wertvoller, als ich dachte. Genau, jetzt, wo ich das sage, erinnere ich mich auch, dass ich das gesagt habe, dass allein das ein Grund ist, hochzuladen und seine Arbeiten zu zeigen, auch wenn das jetzt nicht irgendwie das Statement für dein ganzes Leben ist. Aber ich finde, das ist eine gute Motivation, um einfach mal anzufangen, das Archiv aufzubauen. Und das kann dann halt immer noch, irgendwann ist das halt immer noch eins der ersten 100 Videos und da guckt auch keiner so genau hin. Aber du kannst dann irgendwann sagst, ich habe 600 Videos gemacht oder ich habe, wenn es auch nur 50 sind, das ist halt cool. Das ist wirklich cool und das ist wertvoll und man kann schon mal anfangen zu sammeln. Also raushauen.
Super cool.
Ja.
Spektakuläres Positives der Woche.
Ja.
Oh Gott, mein Shoutout, ne? Positives der Woche sind halt all die Dinge, die ich nicht erzählen kann. Super uncool für einen Podcast, aber es passieren sehr, sehr coole Dinge und es werden Dinge verfilmt und alles wird ganz, ganz großartig.
Geil.
Shoutout. Oh, ich habe ein gutes Shoutout. Mein Shoutout ist mein DHL-Bote.
Hey.
Mein DHL-Bote ist der netteste Mensch des Planeten. Er hat immer gute Laune. Ich liebe ihn. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Wenn ich die Straße entlang laufe und er gerade irgendwie hier ausliefert, ruft er mir laut zu, oh, hallo Frau Rabe. Und er ist so cool. Und unbekannterweise auch Shoutout an seinen Kollegen, der irgendwie am Rudolfplatz unterwegs ist. Habe ich nicht selber gesehen, aber hat dann mir berichtet, der hat sein Skateboard dabei und skatet da durch die Gegend und liefert so Pakete aus, was ich einen so klugen Move finde. Dieser Typ, he's very good at life.
Das
weißt du, es ist ein mega stressiger Job und er ist wahrscheinlich ohne Ende nervig und vermutlich schlecht bezahlt. Ich hoffe nicht, aber wahrscheinlich schon. Mhm. Aber wenn du gerne Skateboard fährst und dann irgendwie deinen ganzen Tag da rumskatest und deine Tricks machst und so auslieferst, ey, super cool.
Hammer.
Shoutout an den Kollegen.
Wie diese tanzenden Verkehrspolizisten, wo man auch denkt so, ja Mann, warum denn nicht?
Ja, also, gerne auch in Italien in diesen super fashion Uniformen.
Ja.
So, ja. Sie wissen halt auch, wie fesch diese Uniformen sind.
Ja. Voll.
Das ist aus der Rubrik Being Good at Life.
Ja,
das ist
eine total
sehr wichtige Rubrik.
Sehr gut. Mein Positives der Woche ist, dass Peaches auf Tour geht. Hast du es gehört?
Nein, ich hatte keine Ahnung.
Die Teachers of Peaches Revival Tour. 20 Jahre später, Alter.
Nein, hör auf. Das ist jetzt das Negative der Woche. Das ist 20 Jahre her.
Ja,
das ist 20 Dafür wurde dieser Emoji erfunden, dem der Kopf explodiert. So sehe ich gerade aus. 20 Jahre, oh mein Gott.
Ja.
Krass,
das ist
aber
echt,
super.
Also ich habe, wann habe ich sie? Ja doch, 2002 oder 2003 habe ich sie das erste Mal. Das war 2003 und das war dann auch schon das Fatherfucker-Album. Also
das habe ich auch gesehen. Vielleicht waren wir auf dem gleichen Konzert.
Als die Vorband von Marilyn Manson war?
Nee.
Und sie alle ausgebucht haben? Das war das erste Mal, als ich sie gesehen habe. Das war richtig krass.
Oh, krass.
Das war richtig krass. Aber sie hat das so, like a champ, das war der Scheißegal. Meint dann auch so, buh oder yeah, das ist voll das Gleiche für mich. Also mach ruhig weiter, ihr Ficker.
Ja, gute Einstellung.
Hat halt ihr Ding gemacht, richtig gut.
Super cool.
Der Satz ist auch irgendwie so hängen geblieben, weil ich manchmal wünschte, ich könnte das so sehen, dass buh und yeah das Gleiche ist.
Ja.
Sehe ich halt nicht so.
Nee, ich auch nicht, aber ich finde es eine sehr gute Haltung.
Ja. Und daraufhin, also das war in Dortmund in der Westfalenhalle und daraufhin sind meine Freundin Steff und ich nach Bielefeld ins Jugendzentrum gefahren, ein paar Wochen später und da hatte sie halt Fatherfucker Tour und ohne Witz, Mel, da waren 10 Leute.
Wirklich?
Da waren einfach mal 10 Leute in einem Jutze.
Ach, das ist ja krass.
Das war so cool, da habe ich noch das Poster geklaut. Aber das ist noch so eine Sache. Hey, das Konzert ist vorbei, das wird weggeschmissen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, voll.
Ich hab das auch noch. Ist nicht so, dass...
Das ist wahrscheinlich noch nicht mal stehlen. Das nee, Poster, das weggeschmissen wird, ist kein Stehlen.
Nein, ist aber es cool. auch nicht.
Ich glaube, ich habe es im Ruhrgebiet gesehen, fällt mir gerade auf, weil ich glaube, zu der Zeit habe ich einfach noch gar nicht in Köln gewohnt. Okay. Ah, ich weiß aber, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich glaube, ich habe sie zweimal gesehen und beide Male war es sehr, sehr, sehr gut. Ja. Kommt sie nach Köln?
Leider nicht, sie kommt gar nicht nach Deutschland.
Ach so.
Ich weiß nicht, warum. Sie ist ja Wahlberlinerin, ne?
Ja.
Ich weiß nicht, warum, aber ich glaube, das nächste bei uns dran wäre Paris oder Amsterdam.
Amsterdam ist natürlich immer eine gute Wahl. Ja, auch schnell.
Ach, wie schnell. Schön.
Du, aber wo du das gerade sagst, Peaches 20 Jahre und wo ich gerade dran denke, dass wir letztes Jahr, wollte ich gerade sagen, oh Gott, die Woche war lang, dass wir letzte Woche über Nostalgie gesprochen haben. Futurama kommt auch zurück. Ich weiß nicht, ob du ein Simpsons- oder Futurama-Fan bist, aber ich habe Futurama immer super gerne geguckt und das kommt auch zurück. Hab ich gestern irgendwo gehört. Also lauter gute Neuigkeiten.
Ja.
Für
zu Peaches kann ich auch noch was erzählen, aber ich glaube, das erzählen wir nächste Woche. Machen wir hier einen Cliffhanger, aber wir sind jetzt bei einer Stunde und das würde auf jeden Fall ein bisschen länger dauern. Aber,
Cliffhanger finde ich super.
Ja, wir machen Cliffhanger. Sehr gut. Mel, es hat wie immer Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Super cool.
Dann mach dir ein gutes Wochenende.
Du auch. Schönes Wochenende und
bleib sauber.
Mach's gut, alle. Bis bald.
Bis nächste Woche. Ciao.